Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Fair und Female, dem Gesellschaftspodcast der Kleinen Zeitung. Mein Name ist Barbara Haas, ich bin Journalistin und hoste diesen Podcast und diese Episode ist eine von meinen heurigen Sommer-Episoden, in denen ich euch Entspannung und Inspiration geben möchte, wo immer ihr das dann hört. Und in dieser Episode geht es um Freiheit, um Gemeinschaft, um Liebe, um Begegnungen und Toleranz und wie man das trainieren kann. Und ich freue mich sehr, dass gerade sie sich dafür Zeit nimmt. Ich weiß, sie hat viel zu tun und dennoch ist sie da. Herzlich willkommen, Ina Regen.
Vielen Dank für die Einladung und was für eine schöne Rampe. Ich freue mich sehr, über alle diese Themen mit dir nachzudenken.
Ja, ich freue mich auch. Ina Regen, also wir haben uns das letzte Mal beim Podcast Festival 2024 getroffen. Man kann die Episode auch nachhören, falls sich jetzt dann die eine oder der andere denkt, komisch, dass dann nicht so basic Fragen gestellt werden. Aber wir kennen uns halt schon ein bisschen. Und ich hatte deswegen freue ich mich auf ein bisschen persönlicheres Gespräch. Mhm. Ich hatte unlängst Mavi Hörbiger hier im Podcast und die hat was sehr Nettes gesagt, weil sie gesagt hat, Podcasten ist ein bisschen wie rumknutschen, weil es so intim ist. Also ich hoffe, du bist bereit für eine kleine Schmuserei.
Das ist extrem schön, das nehme ich mir mit und ja, sehr gerne. Konsens, voll wichtig. Let's go.
Liebe Ina, lass uns doch zum Start ein bisschen zum Warm-up ein bisschen in deinen neuen Song reinhören. Liebe ist Widerstand, das machen wir jetzt mit ein paar Takten.
An alle, die das Helle suchen, an alle, die auf Frieden rufen, an alle, die sich wehren gegen die Angst und die Zeichen an der Wand. Liebe ist Widerstand. An alle, die für morgen aufstehen, an alle, die ihr Glück.
Liebe ist Widerstand, hast du geschrieben und vielleicht mal so, weil es ja ein bisschen um Inspiration geht, was war denn vor diesen Zeilen, vor diesem Song dann, was hat dich denn inspiriert, da hinzugehen?
Das Gefühl, aus dem das Lied dann irgendwie eine Antwort sein wollte, war eigentlich, und ich weiß, das ist jetzt nicht sonderlich sommerlich, aber es ist halt wahr, war sowas wie Weltschmerz. Ich halte mich für einen extrem optimismusbegabten Menschen. Ich glaube, ich kann Zuversicht richtig gut. Und geschrieben habe ich das Lied dann im Jänner und es war die Woche, in der Trump zum zweiten Mal ins Weiße Haus eingezogen ist, in der Elon Musk mit seinem, ja, ich sag's jetzt einfach, wie ich es empfunden habe, mit seinem Hitlergruß über jeden Bildschirm geflimmert ist und wo die Welt irgendwie sowohl nach Worten, aber auch nach Haltung gerungen hat. Wir haben irgendwie gespürt, okay, wow, da passieren jetzt gerade große Dinge. Ich habe es zumindest gespürt, da werden gerade moralische Grundwerte, für die ich glaubt habe, dass wir uns längst selbstverständlich entschieden hätten, werden gerade ganz neu verhandelt. Und mich hat das irrsinnig bedroht. Und das hat meine Welt sehr erschüttert. Und ich habe auch das Gefühl gehabt, diese Erschütterung war dann wie so ein Nachbeben nach den vielen Erschütterungen, die wir durch die letzten Jahre irgendwie auch schon ausgehalten haben. Und das hat mich extrem betroffen und es war eine der ersten Songwriting-Sessions, in der ich wirklich in der Session selber geweint habe. Und irgendwie habe ich halt dann eben auch diesen Satz gesagt, mir, das muss doch irgendwas geben, an dem man sich festhalten kann. Es muss doch irgendwas geben, was nicht so erschütterbar ist. Und die Antwort, die ich dann da gefunden habe, war eben, ich glaube, dass in diese Zeiten hinein Liebe ein Ort von Widerstand ist. Dass dort, wo alles so nach Spaltung und Zerrung und Schwarz-Weiß, Like oder Shitstorm oder in dieses Polarisierte hinein, braucht es irgendeine Energie, die wieder Brücken bauen kann. Und ich glaube, dass diese Energie, so pathetisch es klingt, aber ja, ich bin Poetin, ich darf auch pathetisch sein. Ich glaube, dass diese Energie Liebe hast und dass es notwendig ist, dass man das auch wieder benennt. Ich habe so das Gefühl, wir wollen so aufgeklärt sein und wir wollen so hippe Ideen haben, dass sowas wie, dass Liebe eine gute menschliche Grundhaltung ist, das ist unser Bild zu fad. Das ist so schal oder weiß ich nicht. Irgendwie beobachte ich über die letzten Jahre hinweg, dass es uns irgendwie was tut, wenn man über so Grundbedürfnisse von Menschlichkeit reden. Irgendwie haben wir so einen Abwehrmechanismus oder so einen Abstoßmechanismus von, dass wir diese Dinge so benennen. Mhm. Und ich finde es seltsam, aber ich habe mich selber auch dazu überreden müssen, dass es mutig ist und eigentlich eine gute Kraft ist, Liebe jetzt wieder als das zu benennen, was es ist. Nämlich auch irgendwie eine Großzügigkeit und eine Menschlichkeit. Und ich habe das Gefühl, wir haben alle so eine Sehnsucht nach Menschlichkeit und alle haben Angst, dass man der Erste sein muss, der damit anfängt. Und ja, über solche Gefühle zu reden, ist nicht so woke oder nicht so cool oder nicht so, weiß ich nicht, nicht so Instagrammable, aber es ist halt, für mich ist es trotzdem wahr und ich vermisse es und ich habe Sehnsucht nach mehr Menschlichkeit und nach mehr Großzügigkeit und nachdem ich Musikerin und Songwriterin bin, muss ich über das schreiben, was mir wichtig ist. Mhm. Und das ist jetzt gerade Liebe in jeder ihrer Ausformungen, nicht nur in der romantischen.
Hm. Ja, mich hat der Song auch wirklich erwischt. Also ich habe den, ich weiß gar nicht, wie der zu mir gefunden hat, aber er dürfte ja jetzt irgendwann einmal released worden sein und die Kanäle sind dutzendfach, deswegen hat man schon gar keine Ahnung mehr, wann man irgendwas konsumiert. Aber das Gute ist, dass er zumindest bei mir, ich hoffe, er kriegt auch dass die Resonanz, die er, wie ich finde, verdient. Bei mir hat er total angeschlagen. Also dieses, das Glauben an ein Wir und so. Also ich verstehe total, was du meinst, dass es gar nicht so leicht ist, sich da so hineinzubegeben, weil einerseits klingt es ein bisschen banal und also Begriffe wie wir oder wie Liebe sind so durchgenudelt worden in den letzten Jahrzehnten über Hollywood und Banken und Medien und alle, die irgendwie sich gedacht haben, okay, da greifen wir was an, das emotionalisiert, da kann man am Ende was verdienen damit, dass wir uns irgendwie davon so distanziert haben. Und also ich kann es total nachvollziehen und dennoch bin ich dir sehr dankbar, dass du dich dazu entschlossen hast. Vielleicht können wir ein bisschen bei diesem Wir bleiben, weil ich finde Gemeinschaft und dass man sich als etwas empfindet, was nicht nur aus Ich besteht, das ist schon, also es kann sehr bereichernd sein und ich empfinde, dass es sich sehr verflüchtigt hat. Also dass es immer nur so Moment, wie es gibt, also eben wenn man in einer jetzt Online-Bubble kurz ist, kommt aber eigentlich kein Gefühl zustande, sondern das ist nur, bin ich dabei oder was du gesagt hast, Shitstorm oder Like It. Aber auch offline ist es so, dass es also schwer herstellbar ist. Da wird schon Covid und werden schon alle diese Dinge was beigetragen haben. Aber wie denkst du denn, wie kann das denn, also wie findet man wieder ein bisschen mehr zusammen vielleicht? Was geht dir durch den Kopf?
Vieles. Ich glaube, man kann diese Sehnsucht, auch das ist eine Sehnsucht nach wir, aus vielen Winkeln betrachten. Mein erster Impuls war, etwas weiter zu erzählen, was ich vor kurzem in einem Podcast gehört habe. Da hat jemand gesagt, dass wir die Generation sind, die ihren Third Place verloren hat. Also wenn man früher irgendwie sagt, der erste Ort ist das Zuhause, vielleicht auch die Kernfamilie, so als Sozialisierungsumfeld. Der zweite Ort ist irgendwie was Berufliches, das heißt für Kinder halt dann einmal die Schule, aber das wird dann dieser Stellvertreterort, wird später der Beruf. Und ganz früher gab es einen dritten Ort, sei es jetzt für manche war das eine Religionsgemeinschaft, wo man irgendwie Rituale hat und wo man sie, weil man einen Grund hat, regelmäßig sieht. Und wo man auch durch die Zyklen von einem Jahr und die Zyklen von einem Leben gemeinsam irgendwie durchgeht. Und wo man auch hingeht, wenn es einem gerade nicht so gut geht, weil man sich auf irgendeiner Form, ich will nicht sagen verpflichtet fühlt, weil das ist so schier, aber wo man trotzdem irgendwie dranbleibt. Und dann waren halt vielleicht auch so ein Fußballstadion und irgendwie Fan von etwas sein oder auch, ich glaube, auch Konzertarena ist ein dritter Ort, wo man eben, man sieht es an diesem großen Phänomen der Swifties. Warum ist Taylor Swift so groß und warum sind vor allem die Swifties ein Wort oder eine Gemeinschaft, die sogar so Mainstream ist, dass das sogar, weiß ich nicht, meine Eltern wissen, was das ist. So. Also das ist so weit durchgedrungen, da muss doch was dran sein. Und ich glaube, das ist eben diese Sehnsucht, dass man nun zu was Zusätzlichem dazugehört, das sie nicht durch Herkunftsfamilie und durch irgendwie Gesellschaftsstatus, also auch Beruf, definiert, wo sie die Gesellschaft nur mehr durchmischt. Und ich glaube, dass das Internet rein zeitmäßig, also speziell auch die sozialen Medien, sehr viel diesen dritten Ort eingenommen haben. Also wir verbringen halt jetzt unsere dritte Zeit im Internet. Und es ist aber emotional nicht so haltbar. Und es ist auch nicht so, es spürt sich nicht so an, es fängt uns nicht auf. Und ich habe so den Eindruck, auch wenn ich jetzt so auf mich selber schaue, ich habe irgendwie das Gefühl, mein letztes Jahr war recht anstrengend und ich habe mich recht gefordert gefühlt. Und die Versuchung, das mit sich selbst auszumachen und irgendwie den Kreis, das Umfeld wieder kleiner zu machen und mehr daheim zu sein und irgendwie so zu sich selbst und zu Kräften zu kommen, die Versuchung ist total groß. Aber das vereinsamt einen halt auch irgendwie. Und da sie dann trotzdem jemandem zumuten, auch in der Idee, dass man gerade nicht weiß, wer man ist und dass man sich gerade nicht so perfekt und zumutbar findet und trotzdem in Berührung bleiben und in Begegnung bleiben, das natürlich erfordert das auch Kraft von uns, dass wir uns auch herzagen dort, wo wir uns nicht so super finden und uns selber gerade nicht leiden können. Irgendwie habe ich so das Gefühl, trauen wir es den anderen auch nicht so gut zu, dass die uns trotzdem mögen. Hm. Und dieses Vertrauen ist uns irgendwie, ich glaube, immer mehr, dass das auch was ist, was man trainieren muss. Also wo man sich selber aus der Komfortzone stupsen muss und sagen muss, hey, ich gehe jetzt trotzdem mit einer Freundin spazieren. Auch wenn ich gerade irgendwie das Gefühl habe, ich bin traurig oder melancholisch oder verloren, was auch immer. Oder ich fühle mich gerade gefordert und tue nur sudern, was auch immer. Aber dass man trotzdem mit dem in Verbindung kommt. Und meine Erfahrung war zumindest jetzt auch so im letzten Jahr, das war immer schön. Also das war immer um so viel schöner, als die Fantasie davon mir gesagt hat, warum ich es nicht machen soll. Dass ich uns alle, glaube ich, oder auf jeden Fall mich dazu einladen möchte, dass ich mich selber mehr zumute in den unterschiedlichen Anteilen, die jeder von uns in sich trägt. Genau, und ich habe so das Gefühl, dass das vielleicht spezieller, weil wir uns so viel im digitalen Raum aufhalten, da müssen wir nicht mit unserem ganzen Körper, mit unserer ganzen Wahrheit da sein. Dadurch ist uns das vielleicht auch ein bisschen verloren gegangen, dass wir uns selber handeln können in so zweier Konstellationen und darüber hinaus. Und dass wir trotzdem aber willkommen sind mit allem, was wir sind. Ich beobachte es so und ich würde dem gern mehr vertrauen. Und gleichzeitig, das ist mein dritter Gedanke, Entschuldigung, ist eine lange Antwort.
Ja, wir haben Zeit.
Mein dritter Gedanke ist, dass vielleicht auch durch die digitale Welt und dadurch, dass alles so in so extrem schnell konsumierbare Häppchen vorverdaut worden ist, sind wir sehr viel besser geworden mit Ergebnissen und wollen die Prozesse nicht mehr so gut durchleben. Und dieses Prozesshafte würde ich uns irgendwie auch wünschen, im Sinne von, wir sind nicht immer selbst optimiert. Das ist vielleicht auch so ein kapitalistisches, produkthaftes, ja, so ein Irrtum oder so eine Illusion, auf die wir aufgelaufen sind, die wir einfach zu weit in uns eingelassen haben. Dieses, du bist entweder optimiert und hast individuell alles im Griff und bist dementsprechend super und erfolgreich und toll und schön und die ganzen Superlative, die wir dann dafür haben. Aber niemand ist so. Und die echte Welt hat kein Fütter. Und die echte Welt ist einfach wahnsinnig widersprüchlich und anstrengend manchmal, aber auch schön. Wir finden Schönheit an Orten, wo wir es nicht erwartet haben. Und ich glaube, auf diese Reise konnte man uns wieder ein bisschen mehr einlassen. Eben auf dieses Prozesshafte, auch mit sich selbst. Keiner ist fertig. Und ich glaube, dass das gut ist und dass wir aneinander vielleicht ein bisschen mehr wissen, wer wir sind, was uns wichtig ist, was uns berührt, was uns gerade fordert. Da liegt ja auch was, so eine neugierige Entdeckerlust drinnen. Und ja, das nehme ich mir zumindest selber dann immer wieder vor.
Ich muss unbedingt noch mit dir über das Konzert Third Place Ding reden, aber jetzt fällt mir nur gerade ein zum Thema Begegnungen, dass ich in letzter Zeit wirklich unerwartet viele Zufallsbegegnungen habe, auch hier in Wien, mitten auf der Straße, treffe ich plötzlich irgendwelche Menschen, entweder aus meiner Vergangenheit, beruflich, privat oder aus der jetzigen Zeit, aber jedenfalls nicht verabredet und auch aus welchen Gründen auch immer, habe ich es immer so gemacht, intuitiv, dass ich stehen geblieben bin und kurz ein Gespräch begonnen habe, auch wenn dann der nächste Termin ein paar Minuten später begonnen hat und so. Und es waren lauter tolle Gespräche. Also sozusagen so beiläufig, aber alle waren total sozusagen ernst genommen. Es war eben kein Platz dafür Smalltalk, sondern wir sind so direkt ins Gespräch rein und es hat mich wirklich sehr bereichert. Und ich glaube, dass man sowas wirklich auch zulassen muss.
Komplett.
Weil wir sind halt, ich bin die Erste, ich muss immer ständig erst einmal meine Kopfhörer rausnehmen und so, weil ich so vereinzelt. Und weil ich mir denke, ja, das ist aber der Podcast und hin und her und da ist sind nur Menschen und in der Stadt und so. Aber eigentlich verpasst man es, wenn man sich so ganz isoliert. Mhm. Und eine zweite Begegnung, die im Zug unlängst stattgefunden hat, war, danke ÖBB, Verspätungen dort und da, wir sind dort gesessen und es war klar, mein Vis-à-vis-Sitznachbar erreicht den Anschlusszug nicht und der musste in meine Heimatgegend, also habe ich kurz gesagt, da fährt halt nicht oft was. Und jedenfalls haben wir ganz kurz nur geredet und dann hat er so was Tolles gemacht, er hat irgendwie ein cooles Projekt entwickelt, in der Steiermark, nämlich sozusagen so ein öffentliches Taxi, vor allem für ältere Menschen, die kein Auto mehr haben, die entweder die Kinder anhauen müssen oder so, und sonst bleiben die allein. Mhm. Und der hat das entwickelt und mit dem, das geht gut, und mit dem hat er halt in der Obersteiermark sich vorgesprochen, weil es die Gemeinde auch interessiert. Und ich denke mir, ich wäre zu dieser Info, die wirklich auch was Inspirierendes hat, weil es gesellschaftlich total relevant ist, überhaupt nicht gekommen, wenn ich weiter einfach nur zugehört hätte, mir selber oder halt meiner Musik.
Voll.
Und deswegen verstehe ich das, also deswegen, das, was du auch sagst, man muss sich ein bisschen zwingen dazu.
Mhm. Ja, man muss sich so ein bisschen aus dem eigenen, was er immer mal geplant hatte, das meine ich auch mit so diesem Selbstoptimierten, die meisten von uns leben sehr ausgefüllte Tage. Also die Tage sind schon voll, nur bevor es angefangen haben. Und eben, dann hat man so die Möglichkeit auf eine Begegnung und fast immer hat man das innere Gefühl einer Verpflichtung mit, ja, aber ich kann die Begegnung jetzt nicht stattfinden lassen, weil ich muss ja und ich sollte ja und ich habe doch versprochen und ich habe doch geplant und dann reden wir uns eh innerlich schon so nach, weil sich das alles eigentlich nicht ausgeht. So. Und das ist ja das, was ich in der ersten Strophen von Liebe ist Widerstand beschreibe, eben diese kleinen Momente von spontaner Verbundenheit und manchmal ist es eben nur, du sitzt in der U-Bahn und irgendwer steigt ein oder steigt aus und du hast ein Gefühl dazu und schaust dich um und schaust jemandem in die Augen, wo du dann spürst, der hat gerade dasselbe Gefühl dafür. Mhm. Und das, da entsteht dann ein kurzer Moment von Verbundenheit. Und das ist, also ich habe auch das Gefühl, ich versuche das jetzt auch gerade wirklich aktiv zu praktizieren. Dadurch, da habe ich dann so das Gefühl, die analoge Welt, die echte Welt, wird dann emotional plötzlich ein anderer Ort als die, um die ich mir Sorgen mache, weil ich ja nur digital zum Beispiel begegne. Weil die digitalen Nachrichten sind alle so irgendwie, ja, schlecht oder also so diese Overload an Nachrichten und Weltpolitik und Ängsten und Sorgen und Krisen, das ist irgendwie so ein bisschen ein dunkler Ort manchmal. Und wenn ich aber dann in die echte Welt schaue, dann merke ich, hey, da ist aber viel Helligkeit eigentlich. Und deswegen habe ich mir halt gedacht, okay, ich möchte da mein Blick irgendwie auch wieder aufrichten und schauen, wo kann ich mich anknipsen an diese, ja, wie so Wunderkerzen, die halt dann so kurze Lichtflackermomente sind und dann kommt man halt immer 5 Minuten spät. Also ich entwickle da auch gerade ein bisschen eine Großzügigkeit. Also,
das stimmt. Außerdem, ich bin auch so, ich bin meistens immer zu früh. Ich bin ja so, dass ich das ganz schwer aushalte, wenn ich irgendwo zu spät bin, weil bin ich innerlich total fertig. Aber auch das kann man trainieren, dass man es ein bisschen mehr Space lässt, zu sagen, okay, es kann ja, also keine Ahnung, irgendwann hat es einmal irgendwas von einer akademischen Viertelstunde geheißen, das ist schon längst irgendwie vergessen, weil ich glaube, das ist wegen Corona entstanden, wegen diesen ganzen Online-Geschichten, wo man immer auf die Minute genau dort einsteigen musste und sowas. Aber es geht auch anders. Mhm. Ina, weil du die Konzerte schon angesprochen hast, ich finde, das ist eine schöne ein schönes Symbol für so einen Platz, einen Begegnungsort, wo ja Menschen, die sich ja meistens nicht kennen, also man geht halt in einer großen Gruppe hin, aber so groß ist das, glaube ich, ist auch die Gruppe auch wieder nicht. Aber das Spannende bei Konzerten finde ich, also nicht jetzt nur bei deinen, sondern generell, wenn man zu einem Konzert geht, also man nimmt sich das vor, man plant es schon, man organisiert es. Also man, keine Ahnung, man braucht einen Babysitter, man fährt mit dem Auto dorthin oder mit der U-Bahn, man braucht einen Parkplatz, also so. Und dann kriegt man ja eigentlich gar nichts. Man kriegt kein Produkt, was man mitnehmen kann, sondern man kriegt ein Gefühl, ein Erlebnis, was dann aber wieder, also scheinbar könnte man sagen, dann ist der Ton ab, Licht ab, dann ist es vorbei.
Mhm. Und also du meinst, man kriegt was Flüchtiges.
Man kriegt was Flüchtiges und dennoch ist es etwas, wenn immer ich beim Konzert bin, ist es so, dass man sich diesem gemeinschaftlichen Vibe nicht entziehen kann. Mhm. Also wenn Menschen auf einem Konzert das gut finden, und meistens finden sie es gut, weil man sich sehr aussuchen kann.
Man geht ja freiwillig hin.
Dann entsteht da tatsächlich irgendwas, ich bin nicht sehr esoterisch, aber irgendwas Feinstoffliches zwischen diesen Menschen und den Leuten auf der Bühne oder der Frontfrau oder Frontmann oder wie auch immer, der Band. Und das vibet dann so. Mhm. Und jetzt frage ich dich natürlich, wie ist es umgekehrt?
Genau so. Also ich habe irgendwann verstanden, also ich frage mich das natürlich immer wieder und ich werde das auch so oft gefragt, warum bin ich das geworden, was ich jetzt bin? Also auch warum wollte ich Musikerin werden? Wann habe ich das gespielt? Worum geht es mir da? Also ich evaluiere das immer oder reflektiere das immer öfter und immer wieder. Und mittlerweile bin ich gerade bei der Definition angekommen, dass ich mich so als Gastgeberin empfinde. Und auch ein bisschen als Zirkusdirektorin der Emotionen. Also so meine Konzerte sollen auch genau das sein, was du gerade beschrieben hast. Im Sinne von, ja, auf irgendeiner Art wünsche ich mir, ohne dass ich das irgendwie hoffentlich nicht zu druckvoll ausübe, aber dass Menschen sie in diese 1,5-2 Stunden hingeben und kurz einmal selber vergessen, die Version vergessen, als die hergekommen sind und in irgendeiner leichten, transformierten Version von sich selber wieder ausgegangen. Das ist, glaube ich, der Mehrwert, den ich irgendwie hergeben möchte. Und dann ist es nämlich eben nicht flüchtig. Mhm. Also ich glaube, ich wünsche mir, dass ich auf einen Ort, auf eine Bühne gehe, wo ich alles, was ich gerade bin, zur Verfügung stehe und in meine Lieder mit einnehme und in meine Texte und in die Moderationen dazwischen, wo ich das, wonach ich Sehnsucht habe am Leben, nämlich das Menschlichsein und das vielleicht auch diese komplexen Widersprüche vereinen in mir und an einem Ort und das auch herzeigen dürfen, wo ich das auf einen Ort vorlebe, als Einladung, dass die Hunderte von Menschen, die dann drinnen sitzen, sie denken, stimmt, das konnte ich auch machen. Also ich kann 5 Minuten fröhlich sein und mich da voll gehen lassen und mich selbst vergessen, im einfach wieder mal wild tanzen, wie wir es halt früher mit 17 gemacht haben. Und im nächsten Moment kann ich mich voll in einen Gedanken oder in einen Satz oder in eine Melodie einfallen lassen, bis man die Tränen austreibt. Das bin auch ich. Und 10 Minuten später passiert das nächste Gefühl und sie sind mir alle willkommen. Mhm. Ich habe das Gefühl, das passt auch zu dem, was wir vorher gesprochen haben. Viele von uns haben sich so enge Leben gebaut. Es spielt sich ein bisschen an wie ein Korsett, dass wir eigentlich das Leben nur da stemmen, wenn wir immer zu 100% funktionieren. Und funktionieren heißt in unserer Definition aber auch, dass wir diese lästigen Gefühle, die müssen wir auf irgendwann später verschirmen. Aber in den seltensten Fällen, außer es passiert ganz was Orgs, aber in den seltensten Fällen erlauben wir uns so im Alltag, dass wir mit dem Gefühl, das wir gerade haben, auch wirklich sitzen. Und das kurz zulassen, benennen und dann weitergehen in unseren Alltag. Und ich glaube, Musik ist irgendwie die komprimierte Form von diesen Gefühlen und ein Konzert ist dann die Aneinanderreihung von diesen Gefühlen und die Einladung, hey, du schleppst das jetzt schon seit 3 Wochen mit dir herum. Magst jetzt in den nächsten 3 Minuten kurz hinschauen und dann auch merken, hey, so schlimm ist gar nicht. Und dann kommt das Nächste. Also ich glaube total an diese Art von Lebendigkeit im Fühlen. Und ich glaube, dass das Konzerte sein können.
Ja, das ist ganz sicher Also diese Gefühle zulassen, ich glaube, dass das ganz viele Menschen einfach gar nicht mehr können, weil sie es nicht mehr spüren. Und ich bin da oft ein bisschen so die arge Ausnahme, weil ich mir immer denke, ich bin so überfühlig und habe da eher immer quasi Probleme damit zu sagen, okay, aber jetzt wieder zusammenreißen und so, und wo sind wir da und was ist sozusagen next? Aber ich glaube, das ist ein guter, wie soll man sagen, ein guter Door-Opener möglicherweise ist, zu sagen, du hörst Musik, die dir ohnehin Spaß macht und taugt und so, und im Zuge dessen erfährst du dann dieses Gruppenereignis. Aber, wann weißt du denn, ob du eine gute Gastgeberin warst, ob das jetzt irgendwie funktioniert hat, was du denkst, zur Verfügung gestellt zu haben?
Das sind, also erstens, ist nicht jeder da gleich. Also ich versuche mich selber auch von der Erwartung zu befreien, dass ich jetzt aus die Leute was rausholen muss oder dass die jetzt eine gewisse Erfahrung haben müssen, damit ich einen guten Job gemacht habe. Also ich kenne den Ort, aus dem der Gedanke kommt, und ich versuche mich da gerade irgendwie wegzuholen. Einfach auch, weil ich mir denke, okay, ich kann nur mich selbst einladen, das irgendwie so vorzuleben, wie ich mir das wünsche. Und es ist jedem freigelassen, ob er sich darauf einschwingen will oder nicht einschwingen will. Aber da, wo ich dann das Gefühl habe, es gelingt, ist eben genau das, wenn ich mich dann umschaue und dann merke, wie Menschen Taschentücher austauschen und da irgendwie gerade zusammenhelfen, weil jemand einfach gerade Gefühle prozessiert, sei es jetzt, ja, also weil jemand einen Trauerfall gehabt hat. Ich habe Lieder, die oft auf Beerdigungen gespielt werden, oder ich habe auch Lieder, die oft auf Taufen gespielt werden. Ich habe Lieder, die manchmal auf Hochzeiten gespielt werden. Also jeder verbindet mit meiner Musik was anderes, und das ist halt auch das Spannende, dass diese Menschen, die aus unterschiedlichen Gefühlen und Gründen in diesen gleichen Raum kommen, sie dann aber gegenseitig dabei begleiten, die ganze Erfahrung zu machen, so quasi. Mhm. Und ganz oft, also für mich ist es auch oft so ein flüchtiges Gefühl, wenn ich dann von der Bühne runtergehe, kann ich auch im ersten Moment nicht sagen, wie es jetzt war, weil es einfach alles so von einem ins nächste rauscht. Ich glaube, da bin ich wirklich auch wie so ein vierjähriges Kind, das einfach von einem Gefühl ins nächste kippt und dann gar nicht mehr weiß, warum es geworden hat. Aber es erholt mich dann manchmal ein paar Tage später ein, und oft deswegen, weil ich dann Nachrichten kriege von Menschen, die sagen, hey, ich war vor 2 Wochen auf deinem Konzert und ich spüre das Gefühl immer noch. Und das sind eigentlich die schönen Komplimente für mich. Also das bedeutet mir viel mehr, als wenn dann irgendwer sagt, ma, das hast du toll gesungen, oder du spielst so schön Klavier, oder diese handwerklichen Dinge. Das ist natürlich schön, und es sind auch schöne Komplimente, aber ich merke, es resoniert viel mehr mit mir und mit dem Grund, warum ich überhaupt Musikerin bin, wann ich spiele. Ich habe Menschen dazu begleiten können, das irgendwie eben fühlen. Und ich habe einen Ort schaffen können, in dem alle Gefühle willkommen sind. Und auch, ich habe vorleben können, dass man selbst ermächtigt und verbunden, dass das beides gleichzeitig existieren kann und dass man durch alle diese Gefühle durchkommt. Ich habe das Gefühl, es passieren ja mehrere Dinge in so einem Konzert oder mit Musik. Einerseits fühlt man sich, wenn man Musik hört, die einen berührt, merkt man plötzlich, man ist mit diesem Gefühl nicht allein. Es gibt zumindest einen anderen Menschen, nämlich den, der es gerade singt, der irgendwie nachvollziehen kann, was da gerade in einem ist, und der Worte dafür gefunden hat und das irgendwie zu einem Ausdruck gebracht hat, was man selber vielleicht eigentlich nur so als nebulöse Wolke in sich trägt. Und gleichzeitig, wenn man dann in so einem Konzert als Besucher nebeneinander sitzt, spürt man, dass die Dinge, die einen selber berühren, auch den Fremden zwar rein vor dir gerade genauso drucken. Und auch da entsteht wieder eine Verbundenheit und irgendwie ein Wir-Gefühl. Und das ist eigentlich das Leibendste, finde ich. Dass diese Art von, dieses Gefühl ist, glaube ich, alles andere als flüchtig. Und mit dem, wenn ich dann das Gefühl habe und eben Nachrichten kriege, oder wenn mir Leute auch dann oft erzählen mit, ich war 2019 bei einem Konzert von dir und da habe ich mir das und das mitgenommen und dann habe ich das und das in meinem Leben geändert.
Wirklich?
Ja, das geht, das ist teilweise arg. Also ich will sagen, Menschen, die noch nicht auf meinen Konzerten waren, nicht abschrecken. Es ist nicht so arg.
Es ist manchmal nur ein Konzert, es ist nicht immer life-changing.
Man weiß es oft dann nicht.
Aber es ist schön, dass du solche Rückkoppelungen auch hast dazu. Mhm. Das ist natürlich toll und fein, dass es so weit auch Menschen berührt, dass sie das Bedürfnis haben, dir das dann auch wirklich noch zu kommunizieren, nicht nur ihrer Freundin sagen. Und du hast vorher gesagt, dass das sozusagen beides sein kann, dieses Gefühlige und das Gemeinschaftliche und aber das Selbstermächtigende, glaube ich, hast du gesagt. Mhm. Weil ich möchte ein bisschen Richtung Freiheit, dass wir uns weiter sneaken. Mhm. Und Freiheit ist, finde ich, also es hängt ein bisschen, für mich ist der aktuelle Freiheitsbegriff, hängt ein bisschen damit zusammen, was man gerade über Gemeinschaft und dass es ein bisschen schwer geworden ist, Gemeinschaft auch standzuhalten und wahrzunehmen. Weil ich glaube, es haben sich sehr viele Menschen in den letzten Jahren die Freiheit erarbeitet, nur die Menschen nur das zu tun, was für sie vermeintlich gut ist. Und das ist auch eine Freiheit, die man natürlich respektieren muss, jedenfalls. Mhm. Aber es schließt natürlich auch Möglichkeiten aus, wenn man sich, also ich finde immer, Social Media ist eh der beste Platz dafür, wo man sich die Freiheit nehmen kann, alle rauszuschmeißen, die irgendwie auch nur einen Finger anders ticken, als man das für gut empfindet. Was ist denn dein Freiheitsbegriff? Du hast dich auch befreit, du hast dein eigenes Label gegründet. Also Freiheit ist vielschichtig, aber was ist Freiheit für dich?
Ich habe das Gefühl, Freiheit ist auch eins von diesen riesengroßen Worten, so wie eben, wie wir ganz am Anfang eingestiegen sind, wie Liebe oder wie Heimat. Freiheit ist auch, glaube ich, einer dieser Begriffe, die man einerseits in sich selber alleine definieren und kultivieren kann, und dann aber immer am anderen überprüfen muss. Und dementsprechend ist Freiheit, glaube ich, auch so ein lebendiger Begriff. Das ist, es gibt wahrscheinlich, vielleicht gibt es, ich kenne mich nicht aus mit so gut aus mit Philosophie, wahrscheinlich gibt es auch Definitionen, wo man sagt, okay, auf das können sich alle einigen. Aber eigentlich muss man es immer wieder neu verhandeln. Und ja, wenn ich jetzt an meine eigenen Befreiungsmechanismen in meinem persönlichen Leben denke, eben du hast das schon angesprochen, im Laufe meiner Karriere habe ich, glaube ich, einmal in jedem beruflichen Aspekt einmal Tabula Rasa gemacht. Ich habe mein erstes Album mit einer großen Plattenfirma, mit einem Major-Label in Deutschland veröffentlicht und habe mir eigentlich gedacht, das ist der Traum, um dann festzustellen, es ist der Albtraum für mich. Es ist nicht das Richtige für mich. Habe dann ein eigenes Label gegründet. Ich habe das Produzententeam, mit dem ich angefangen habe, meine ersten zwei Alben zu machen, habe mir gedacht, das ist der Traum, um festzustellen, boah, es spielt sich ein bisschen wie ein Gefängnis an, ich muss wer sein, der ich nicht mehr bin. Und mich durch alle diese, und dann von Management über Booking-Agentur, ich habe mich jetzt schon so oft wieder aus Dingen, von denen ich glaubt habe, sie sind gut richtig für mich, wieder außer befreien müssen, dass ich auch da das Gefühl habe, Freiheit ist auch das Akzeptieren von sich selbst in seiner individuellsten Form und irgendwie sich die Erlaubnis geben, zu sein, wer man ist. Und mit dem dann zu gehen, auch wenn das manchmal heißt, dass man gegen Verabredungen oder gegen Ideen, die wir uns als Gesellschaft gegenseitig gegeben haben, dass man dem widersprechen muss. Und ich glaube, so sehr ich es manchmal gar nicht mag, als Frau im Patriarchat leben und arbeiten zu müssen, hat das auch was, dass ich mich aus diesen Rollen auch außer befreien muss, weil ich einfach spüre, wie es mich beengt. Und weil ich irgendwie merke, dass es da eine lebendigere Kraft in mir gibt, die was anderes will als das, was der Status quo gerade mir erlaubt. Also insofern würde ich Freiheit auch irgendwie als Erlaubnis definieren wollen und irgendwie auch als Zustimmung zu, ja, so bin ich. Und das lässt sich nicht wegdiskutieren. Und ich glaube aber auch ganz, ganz viel an die Kehrseite von Freiheit, und das ist Verantwortung. Und ich glaube daran, also eben, es gibt diese eine Definition, ich kann es jetzt, glaube ich, nicht wortwörtlich, aber sozusagen die Freiheit des einen hört bei der Freiheit des anderen auf. Mhm. Und auch da bin ich wieder bei, meine persönliche Freiheit hat trotzdem ein Gegenüber und das Individuelle hat ein Kollektiv, und wir müssen, glaube ich, da irgendwie eine gemeinsame Idee davon finden, was wir uns frei zugestehen können. Und da irgendwie trotzdem in einer Verantwortung sein von, kann ich die Konsequenzen von dem tragen, wofür ich mich gerade entscheide oder wofür ich mir gerade die Erlaubnis gebe. Und das muss man ausprobieren. Und deswegen ist vielleicht mein dritter Gedanke, dass es Freiheit ohne gelebter Toleranz nicht geben kann. Also nämlich nicht Toleranz mit ich toleriere dich und sei halt wer du bist, so, sondern auch irgendwie ja, auch akzeptieren, dass wir unterschiedlich sind und dass wir uns auch manchmal unmöglich miteinander fühlen oder uns nicht so gut aushalten können, so wie du vorher gesagt hast, Social Media, da kannst du halt so streng selektieren, wie ich in meinem näheren Umfeld haben oder also sind quasi, ist das eine Berührung, die ich will oder ist das eine Berührung, die ich nicht will? Und ich glaube, im echten Leben, echte Gesellschaft, echtes Menschsein miteinander braucht da viel mehr Toleranz und Akzeptanz. Das ist ein Muskel, den man irgendwie trainieren muss. Und das ist eine Haltung, die man sich erarbeiten muss. Das ist nichts, was man sich mit 17 überlegt, so der Erwachsene bin ich jetzt und so möchte ich jetzt leben, bis ich 70 bin. Ich habe das Gefühl, ja, das, was wir jetzt gerade so spüren, dieses Pulsieren und dass wir so gefordert sind am Leben und an der Menschheit, ist halt auch, weil wir das immer wieder neu in uns, aus uns herausschöpfen müssen. Jeder so, wie er es halt kann.
Ja, ich finde es schön, dass du dieses immer wieder neu verhandeln auch von Freiheit mitgenommen hast, weil ich habe mir tatsächlich was mitgenommen, ein Zitat zum Thema Freiheit und Gemeinschaft. Ich lese dir vor, ich prüfe dich nicht ab, ob du weißt, von wem das ist. Ich sage es dann dazu, aber vielleicht kommt es dir trotzdem bekannt vor. Freiheit ist niemals etwas, das man besitzt wie ein Eigentum oder ein Privileg, sondern etwas, das man ausübt und sie wird nur in der Gemeinschaft verwirklicht.
Das habe ich tatsächlich noch nie gehört und ich finde es extrem schön.
Ist von Hannah Arendt und ist aus einem politischen Buch, heißt Zwischen Vergangenheit und Zukunft. Hat sie zwischen 1954 und 1968 geschrieben, wo es um politische Freiheit geht. Und was sie ein bisschen damit meint, ist, dass Freiheit ist nicht der Rückzug, sondern Freiheit ist sozusagen die Teilnahme am öffentlichen Leben und wo auch so Dinge dazugehören wie also miteinander reden, aber auch streiten, um dann zu wirken. Ja. Und deswegen finde ich diese Idee, eben diese zu verhandeln, dass es nicht, okay, meine Freiheit ist, was ich mir nehme. Das ist auch so, vielleicht kommen wir 2-3 Mal noch auf den Kapitalismus zu sprechen, aber das ist so ein Muskel, den wir ganz, ganz super trainiert haben, weil uns die Welt erklärt hat, alles können wir uns nehmen und das ist, man hat ein Recht dafür, wenn man hart dafür arbeitet, kann man aus der Natur nehmen, kann man von anderen Menschen nehmen, kann man aus Systemen nehmen und dann ist es in Ordnung. Und dass es eben, dass das eben keine Freiheit ist, sondern dass das Ausbeutung, Unterdrückung, also dass das ganz andere Labels sind. Das ist keine Freiheit. Ja. Und insofern finde ich das schön. Wenn du das hörst, dass es eben, dass Freiheit was ist, was man ausübt und dass es nur über Gemeinschaft funktioniert, resoniert das?
Komplett. Also ich kann mir sogar vorstellen, dass man genau diesen Satz, den du gerade vorgelesen hast, der mit Freiheit beginnt, tausche Freiheit mit Liebe aus und es stimmt. Tausche Freiheit mit Frieden aus und es stimmt. Ich glaube, vielleicht sind wir jetzt alle, also wir, die wir uns mit diesen Fragen beschäftigen, auch langsam lange genug am Leben, um zu wissen, hey, wir haben da was für selbstverständlich gehalten, weil wir in diese Selbstverständlichkeit hineingeboren oder hineingelebt haben. Und jetzt lernen wir, na, das war ein Privileg und jetzt müssen wir selber was dafür tun, damit das auch für die nächsten Generationen und auch für unsere Zukunft, damit das erhalten sein kann. Also wir müssen es selber aufbauen, damit es hält. Und das mag sie vielleicht im ersten Moment irgendwie auch bedrohlich angespüren mit, wie, jetzt muss ich das auch noch machen, was soll ich denn nur alles machen, mein Tag ist ja eh schon so voll. Und gleichzeitig glaube ich aber, auch da bin ich wieder bei, eben es geht ja auch um ein aktives Gestalten und es geht auch immer wieder um ein Evaluieren und Reflektieren und vielleicht auch aussortieren, was ist wirklich wichtig. Ich habe das Gefühl, wir leben alle ein Leben, in dem ständig was dazukommt und wir müssen vielleicht erlernen, dass wir manche Sachen wieder loslassen müssen oder dass wir Platz schaffen müssen für, was ist wirklich wichtig? Auf welche Füße stehe ich mein Menschsein? Und wie gehe ich dann mit diesen Füßen durchs Leben? Und wir sind eben nicht starr. Niemand von uns ist für sich alleine starr. Wir alle wissen, wir sind emotional beweglich, physisch beweglich. Und je mehr wir uns bewegen, umso besser geht es uns. Und ich glaube, das gilt auch für diese Orte von, also für diese Art von Werten, dass man die Leben mit Leben füllen müssen und uns dann auch in dem begegnen. Wer bin ich denn, wenn ich Liebe praktiziere? Wie spürt sie das an? Und das ist dann, Liebe ist dann eben nicht geliebt werden für das, dass man einfach so ist, wie man ist. Ja, das ist super. Aber Lieben ist halt auch den anderen lieben für das, wer er ist, wie er ist. Und auch dort zu lieben, wo man eigentlich im ersten Moment nicht so gut aushalten kann, wenn man sich denkt, warum bist du so? Ich brauche dich anders. Aber echte Liebe sagt halt, hey, aber du hast das verdient. Du darfst so sein, wie du bist. Und sie auch in dieser Reibung irgendwie aushalten und diskursfähig sein, sowohl in Liebe, in Freiheit, in Heimat. Also ich habe so das Gefühl, Reibung und dass man was ausverhandeln muss, dass was im Prozess ist, das ist irgendwie was, an das ich mich selber zumindest auch immer wieder erinnert.
Jetzt muss ich doch noch was zum Thema Liebe fragen. Hm. Ich habe unlängst in dem Podcast von den zwei netten Typen, die du auch kennst, den Manuel Rube und den Simon Schwarz, den ich gelegentlich, nicht immer höre, aber gelegentlich und ich weiß nicht mehr genau, wann das war. Jedenfalls ging es darum, es ging um Liebe. Und die Frage ist, ist Liebe Arbeit oder ist Liebe Liebe? Mhm. Und der Manuel war ziemlich ein Verfechter davon, wenn Liebe Arbeit ist, dann ist es keine Liebe. Mhm. Und da sieht man halt anders. Egal. Und das ist, finde ich, ist bei mir wirklich spannend hängen geblieben, weil ich finde, ich habe mir das überhaupt noch nie überlegt, ob ja. mit Liebe irgendeine Arbeit verbunden sein könnte. Also die Menschen, die ich liebe, die so wie du sagst, also das nimmt man so nicht zur Kenntnis, aber man nimmt den Menschen einfach so, wie man ihn liebt. Und dann gibt es natürlich Changierungen. Also die meisten meiner Brüder liebe ich und habe ideologisch große Probleme mit ihnen. Ja. Aber deswegen dränge ich sie nicht aus meinem Leben. Ja. Und Menschen, die ich mir ausgesucht habe oder geboren habe, die liebe ich. Also ich wüsste nicht, was die machen sollten, damit das irgendwie sich verändern würde. Mhm. Was aber schon wahnsinnig viel Arbeit ist, finde ich, sind Beziehungen. Mhm. Also das ist irgendwie, sind zwei unterschiedliche Dinge für mich. Das würde mich noch interessieren, wie du das siehst.
Voll spannend. Also ja, ich wollte auch zu dem vorher mit, ist Liebe Arbeit oder ist Liebe ein Seinszustand, in dem man einfach eintaucht. Ich für mich habe festgestellt, mir geht es besser mit der Antwort beides. Mhm. Aber nicht gleichzeitig.
Okay.
Ich finde, also so denke ich es jetzt gerade. Ich habe das Gefühl, ich kenne voll diese Liebe, die einfach ist und die allen Widersprüchlichkeiten zum Trotz einfach ist. Und wo man nichts dafür tun muss und die dann einfach so überfällt und aus einem rauswächst und dann kann man die ganze Welt umarmen, weil man einfach liebt und geliebt wird und in der Liebe ist. Und trotzdem kenne ich auch eben für Beziehungen, und das ist halt dann unsere Ausdrucksform von in der Liebe bleiben können, muss man sie manchmal annähern und sie ausdehnen, so. Und dann muss man, also ich kenne das halt, ich muss dann gewisse Dinge mir selber vornehmen und lernen mit, ich bleibe jetzt da und wir führen jetzt dieses Gespräch. Aber wenn es in mir drinnen einen Instinkt gibt, der sagt, nee, jetzt will ich aber grantig sein und jetzt will ich gehen. Liebe ist dann auch zu bleiben. Und dann ist es spürt sich dann emotional trotzdem noch Arbeit an. Und auch auf die Bedürfnisse des anderen einzugehen und zu sagen, ja, du hast da Recht auf dieses Bedürfnis und ich schaue, wie ich dem authentisch nachkommen kann, wie ich dir geben kann, was du brauchst, ohne dass ich mich selber verrate. Das ist eine Annäherung und das ist eine Ausdehnung. Da muss ich irgendwie aus mir herauskommen und gleichzeitig bei mir bleiben. Und dieser Stretch fühlt sich nach emotionaler Arbeit an, finde ich. Und zu wissen, dass die Art von Liebesbeziehung, wenn ich jetzt auf der partnerschaftlichen Ebene bin, aber auch ich übertrage das dann halt immer gleich, ich bin so ein Mensch, der muss das dann immer auch in der Metaebene suchen und ich übertrage es dann auch auf Gesellschaft, dass es auch da, dass das ähnlich funktioniert. Und wenn ich diese Liebe halten will und wenn ich auch einem Menschen, der mir wichtig ist, zugestehen will, dass er immer mehr zu sich selber werden darf und auch sich selbst in seiner Freiheit ausleben darf, dann muss ich da auch beweglich bleiben oder dann will ich beweglich bleiben. Und das hilft mir dann zu wissen, dass Beziehung eben auch so ein wandelndes Konstrukt ist, wo man sich immer wieder neu begegnet, wo man auch sich mal reiben muss, wo man sich mal die vermeintlich unschönen Wahrheiten an den Kopf klatschen muss, um zu schauen, was picken bleibt. Und Ich glaube nicht so sehr an diese Liebe, die alles ertragen muss und alles ausgleichen und absorbieren muss. Ich glaube sehr wohl auch, dass Liebe auch was ist, wo man mal in Liebe konfrontativ werden muss, wo man auch Freundinnen einmal sagen muss, hey, ich habe die lieb, aber ich beobachte von außen das und das und das tut mir irgendwie weh, wenn ich die so sehe. Auch das ist Liebe und es ist unangenehm und es ist hart und es fordert viel. Und ich glaube, es gäbe dann wahrscheinlich Menschen, die sagen, ja, aber dann ist es keine Liebe, weil dann lässt du den Menschen nicht so sein, wie er ist. Das stimmt auch. Also ich finde, das muss man halt verhandeln.
Aber ich finde das interessant, weil du das so auseinander definierst. Also ich sehe es tatsächlich ein bisschen anders, aber wahrscheinlich, wenn wir unterm Strich, sind wir uns da gar nicht so fremd. Ich habe diese Beziehungsarbeit, das definiere ich einfach ganz anders. Mhm. Und da gibt es auch noch Unterschiede. Also ich habe eine komplett andere Beziehungsarbeit. Also ich habe Liebe zu meiner besten Freundin in genau der gleichen Form wie Liebe zu meinem Mann oder Liebe zu meinen Kindern oder Liebe zu meiner Mama oder zu meiner Schwester. Gibt es keinen Unterschied.
Ja.
Aber die Beziehungsarbeit zum Beispiel zu meiner besten Freundin ist einfach rough.
Mhm.
Ja? Ganz anders als die Beziehungsarbeit zu Kindern, zu Mann, zu anderen.
Also das,
also und dort differenziere ich dann den Arbeitsmodus raus. Also bei manchen ist es verspielter, bei anderen muss man halt auch konfrontativ werden.
Ja, aber da würde ich dann gern dich fragen, ist das Pensum an Beziehungsarbeit mit allen gleich, aber die Strategie ist eine andere?
Das würde ich so sagen, ja. Also es gibt keine Liebschaft in meinem Leben, die ohne diese Beziehungsarbeit auskommt. Sonst geht der Kontakt verloren.
Genau.
Dann liebe ich halt ein Icon auf einem Instagram.
Das ist irgendwie hohl.
Ja. Also da ist nichts dahinter, ohne diese.
Ja, das spüre ich auch voll. Und das meine ich, also ich habe das Gefühl, manchmal ist diese Liebe so leicht, dass man gerade nichts dafür tun muss. Oder so spürt sie sich halt an und dann ist sie einfach im Sein. Und 3 Monate später muss man sich daran erinnern, dass man sie voll lieb hat, weil eigentlich streiten wir gerade.
Ja, Ina, ich muss dich zum Thema Streiten auch noch fragen, weil ich habe mir dieses Zitat von Hannah Arendt auch deswegen hergenommen, weil ich das so schön fand, zu sagen, es gibt eben da mehrere Dinge, die man miteinander verhandelt, um Freiheit lebendig zu kriegen. Und da gehört halt das Miteinander reden, aber auch eben das Streiten und dann eben dieses gemeinsame auch Wirken, auch was nicht nur sich ermächtigen zu was, sondern auch was bewirken im Kollektiv dazu. Und Streiten finde ich, wir haben lauter lockere Strandthemen heute übrigens. Das ist nämlich das Sinn von diesem Podcast, nur dass, falls jemand vergessen hat.
Hashtag fail. Naja.
Es ist immer super, wenn man was plant und dann geht es eigentlich in die andere Richtung. Aber
wir können nachher nur die perfekten Sonnencremes besprechen, wenn es da wichtig ist.
Ja, ich kann da viel beitragen, weil ich habe nämlich eine totale sonnenallergische Haut. Ich brauche immer Sonnenschutzfaktor 100. Das Thema Streiten. Ich glaube, und vielleicht hat es auch mit Social Media, auch mit dem digitalen Leben, auch mit der Vereinzelung, auch mit diesen allen Dingen, die wir schon irgendwie besprochen haben, zu tun. Ich habe den Eindruck, dass wir uns gesellschaftlich mit dem Thema Streit sehr schwer tun. Also, dass es der Polarisierung geschuldet ist, auch sehr einfach, wenn man immer sagt, nur 0 oder 1.
Mhm.
Das sind unsere
Schwarz
beiden.
Schwarz oder Weiß.
Ja, genau. Mhm. Und dass das einfach zu nur noch mehr von diesem 0 oder 1 führt. Und auch da würde ich immer dafür plädieren, es zu trainieren. Ich habe schon erwähnt, ich habe 4 Brüder, die meine permanente Trainingsfläche sind, dass ich wirklich politisch, feministisch, also alles komplett anders, Patriarchen vor dem Herrn. Und ich es trotzdem, und sie geben mich nicht auf und ich gebe sie nicht auf. Und insofern muss der Streit auch dazugehören. Aber wie erlebst es du vielleicht, wie erlebst es du persönlich? Also wie leicht tust du dir mit dem Streit?
Nicht so leicht, ehrlicherweise. Also weil du gerade bei Herkunftsfamilie warst. Meine Herkunftsfamilie legt sehr viel Wert auf Harmonie und auf, hey, Hauptsache wir verstehen uns. Und da muss halt jeder so eine Art Vorleistung bringen, damit man sie versteht. Oder damit es harmonisch ist. auch wenn man sie vielleicht gar nicht versteht, aber da wischt man halt dann irgendwie so drüber. So bin ich aufgewachsen und schönerweise möchte ich meiner ganzen Familie ein Kompliment dafür aussprechen. Davon haben wir uns wegbewegt. Also mittlerweile muten wir uns die kritischen Gespräche zu und bleiben in Kontakt, so wie du das auch von dir beschreibst, auch wenn es immer wieder Themen gibt, wo wir einfach wissen, da rennen wir jetzt mit dem Kopf gegeneinander. Das wird nichts. Ich werde, weiß ich nicht, eben mein Bruder auch von gewissen Haltungen oder Überzeugungen, die in mir sind und die ich mir erarbeitet habe, werde ich nicht überzeugen können. Und er wird mich von manchen Dingen nicht überzeugen, von denen er fest im Glauben steht. Und irgendwie, wir haben schon alles ein bisschen durchgemacht mit, hey, da reden wir einfach nicht mehr drüber, das ist besser für uns. Das wäre so quasi das alte Prinzip von Harmonie geht über alles. Und dann muss halt jeder so ein bisschen bei der eigenen Wahrhaftigkeit sparen, aber dafür können wir am gleichen Tisch sitzen. Und dann pendeln wir wieder zurück mit, ja, und ein paar Mal führen wir halt dann diese kritischen Gespräche. Ich lerne gerade selber noch am Streiten, dass ich besser zuhöre, während ich meine eigenen Überzeugungen vertrete. Also ich versuche gerade an mir selber zu beobachten, ob ich es wirklich auch emotional aushalten kann, dass ich nicht verstanden werde und dass ich auch wenn nicht verändern kann, dass ich auch jemanden, vielleicht sogar, das geht hin bis zu, ich kann jemanden auch nicht retten. Da kann ich es nur so sehr wollen und eben mein Liebesantrieb würde sagen, ja, aber du musst doch checken das. Und dass ich auch da dann Freiheit und Liebe praktiziere und sage, und trotzdem bist du ein erwachsener Mensch und du darfst für die leben, wie du für die leben willst. Ich lerne oft streiten mehr so im Ab, also meine Freundinnenbeziehungen sind irgendwie abgeschwächtere im Sinne von auch großzügigere, verständnisvollere oder emotional fein nuanciertere Übungsfelder. Und von einer meiner liebsten Freundinnen habe ich den Begriff Adult Protocol mir mitgenommen, also Erwachsenenprotokoll. Mir hat es total geholfen, dass wenn man so hitzig zum Diskutieren und zum Debattieren anfängt, diese Hitzigkeit und diese innere emotionale Aufruhr, das weiß ich aus meiner Therapie, wenn man so aufgeladen ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man gerade einen Konflikt aus der Kindheit austragt und eigentlich mit seiner Aufmerksamkeit gerade eine Reinszenierung macht von etwas, das man schon als Kleinkind oder Jugendlicher aufgeschnappt hat, extrem hoch. Also dann ist man nur noch zu 10% der erwachsene, reflektierte Mensch, der man gern wäre. Und zu 90% schreibt die gerade ein Programm, das uralt ist und das du eigentlich nicht kontrollieren kannst. Und sie dann zurückholen in, Moment, wir sind alles erwachsene Menschen. Mein Leben hängt nicht von deiner Entscheidung ab und dein Leben hängt nicht von meiner Entscheidung oder von meiner Haltung und von meinem Wertekonzept ab. Du darfst sein, wer du bist. Ich darf sein, wer ich bin. Das beruhigt irgendwie alles wieder so. Und das versuche ich jetzt gerade zu lernen, dass ich erwachsen bleibe in Streitdiskussionen und dass ich nicht so bedürftig bin, dass ich zu 100% gesehen und verstanden werde, dass ich mich nicht auflöse, nur weil ich die Bestätigung vom Gegenüber nicht kriege, dass meine Werte und meine Haltung richtig ist. Mhm. Und ich hab so das Gefühl, ich lerne gerade streiten oder diskutieren und ich habe das nicht so gut können. Also ich war da sicher auch mehr so auf der richtig oder falsch Strategie und habe dementsprechend eben lang Konflikte vermieden, so gut ich halt können habe. Und dann, wenn sie alles schon voll angestaut hat, dann hat man halt irgendwie drüber geredet. Und da ist man aber eben emotional schon viel zu geladen. Und jetzt gerade versuche ich einerseits Reibungen viel früher zuzulassen und zu sagen, hey, ich habe da gestern was Komisches gespürt, können wir da kurz drüber reden? Und nicht in einem Jahr sagen, ja, und da, und da, und da, und dann, und dann. So, also da versuche ich mich gerade selber an der Nase zu nehmen, dass ich die Reibung gar nicht so groß werden lasse und auch, dass ich nicht in meiner eigenen Geschichte so lang festhänge, sondern viel früher zum anderen gehe und sage, war das für dich auch so oder wie war das? Das hilft mir voll. Und ja, einfach eben in Kontakt bleiben und auch wissen, dass man sie vertraut und dass man sie lieb hat, auch wenn man nicht immer zu 100% übereinstimmt. Also da auch diese Großzügigkeit üben, das versuche ich gerade ins Streiten mit reinzubringen.
Ja, zum Thema Streiten. Ich finde es interessant, dass du auch so harmonisch irgendwie aufgewachsen bist. Ich glaube, da ich bin sicher nicht so harmonisch aufgewachsen, aber ich bin halt als Mädchen aufgewachsen. Mhm. Und insofern sozusagen den Raum ruhig halten ist mhm. eines meiner Superkräfte. Mhm. Kann ich jederzeit abrufen. Manchmal ist es auch total praktisch, weil man es wirklich abruft wie ein DNA-Bestandteil. Mhm. In Beziehungen, wo es total wichtig ist, egal ob Arbeitsbeziehungen oder private Beziehungen, dass man sich positioniert, finde ich, hat mir das oft mich gehemmt, mhm. sozusagen da wirklich reinzugehen, weil ich kann den Raum so halten und so macht man das jetzt, weil dann kontrolliere ich ihn trotzdem. So.
Ja.
Auch wenn ich darauf verzichte, dass ich jetzt meine Position hier verhandle und verteidige. Das habe ich mittlerweile besser gelernt. Und jetzt lerne ich noch gerade was, das habe ich gar nicht gewusst, dass ich das so stark in mir drinnen habe, wie leicht ich gekränkt bin.
Mhm.
Also unglaublich. Also ich hätte mich für selbstironischer und dementsprechend auch für viel
robuster
gehalten. Aber ich bin, also gerade wenn es um so Themen geht, die mir halt wirklich viel bedeuten, ja, dann muss ich mir selber vorschreiben, dass das jetzt ein Streit wird, der unter gewissen Regeln stattfindet, dass es kein Angriff ist auf mich als Person als, ja. und dass ich diese Kränkung irgendwie kurz mal positioniere woanders, damit ich das machen kann. Das finde ich wirklich, wirklich interessant. Muss ich jetzt selber über mich lachen. Ich lache übrigens sehr gerne über mich, aber
kann
nicht,
ich sehr empfehlen.
Aber nicht beim Streiten. Nein, aber das sind Anteile, die ich glaube, dass es auch gesellschaftlich, dass man vielleicht auch adressieren muss, dass Kränkung wahnsinnig schnell passiert und wahnsinnig, wie soll ich sagen, ich will das Wort toxisch nicht sagen, weil es nicht nur vergiftend ist, aber brutale Auswirkungen mhm. haben kann, weil man entweder Rückzug oder Frontalangriff und dazwischen gibt es dann eben auch nichts mehr.
Voll. Ich habe auch das Gefühl, also wenn ich jetzt so auf mein eigenes Streitlernen hinschaue, zuerst habe ich viel Energie dafür aufgewendet, Harmonie zu halten oder so wie du das beschreibst, eben einen Raum zu halten und dann irgendwie einfach schauen, dass es nicht eskaliert und dann nimmt man sich halt selber außer oder nimmt man sich halt zurück und so wie du sagst, ja, das ist auch eine Form von Kontrolle oder Hochstatus behalten, mhm. zumindest in der eigenen Erzählung, ob die anderen das dann so wahrnehmen, ist wieder was anderes. Und als ich dann entdeckt habe, dass ich ja eine Stimme habe und die benutzen kann und dass ich auch ein Hirn habe, das gescheit ist, habe ich manchmal auch, ist das Pendel so ausgeschlagen und ich habe überall irgendwie laut Sachen gesagt und ich auch bin aus einer Überzeugung gekommen, dass ich die anderen überzeugen kann und muss und dass man ja nur, jetzt sage ich dir drei Dinge und dann wirst du die Welt so verstehen wie ich. Hm. So, also das ist so. Und ich habe das Gefühl, das pendelt immer so hin und her zwischen, na warte mal, dann muss man sich selber wieder relativieren mit, na ganz so ist es aber auch nicht. Und dann muss man sich trotzdem wieder erlauben zu sagen, was man denkt und nicht um jeden Preis die Harmonie zu halten. Also genau, das schwankt so hin und her. Und ich glaube, dass das voll wichtig ist, dass man in sich selbst diese Abstufungen und auch diese Lernerfahrungen zulässt und sagt, gibt es da gerade noch was Neues zum Lernen? Und habe ich schon alles verstanden über Diskurs? Und meine Antwort ist jedenfalls nein. Und so wie du sagst, also auch Kränkung, ich habe das Gefühl, vielleicht kommt es auch aus einem Ort, gerade wenn man aus dieser absorbierenden Haltung kommt und da ein Defizit hat, dass man für die eigene Wahrheit auch mal stehen bleiben kann und gesehen wird. Die Kränkung ist quasi das Defizit oder halt diese Brücke, die da nicht hält zwischen diesen beiden Polen. Und ich kenne das auch von mir, dass ich dann kurz mal sagen muss, ah, okay, mein Kopf sagt gerade das, mein Gefühl sagt gerade das. Also ich lerne gerade gewaltfreie Kommunikation. Das ist ein Konzept, das ich eigentlich super finde. Dass man das einfach auch die eigene Erzählung und das Gefühl und was man jetzt gern hätte und was eigentlich das Bedürfnis ist, dass man das so ein bisschen voneinander, dass man diesen ganzen Knäuel, den man da in sich tragt an Emotionen und Gedanken, dass man das so ein bisschen strukturieren lernt und sich selbst auch besser versteht in der Bedrohung, die so ein Streit halt auch oft ist. Also.
Aber gewaltfreie Kommunikation, da bin ich jetzt aber, da stockt ich ein bisschen an, weil ich halte nichts von Gewalt grundsätzlich. Mhm. Insofern ist gewaltfreie Kommunikation, hört sich schon ganz gut an. Aber was ich echt ganz schwer aushalte, ist diese lauwarmen Debatten, die scheinbar die harten Dinge verhandeln, aber niemand erhebt jemals seine Stimme und niemand zeigt die Emotion, die tatsächlich da ist. Meinst du das damit?
Na, also gewaltfreie Kommunikation ist tatsächlich, das heißt so, also dieses Konzept heißt so und ich lerne es gerade erst kennen. Insofern ich bin da alles andere als eine Expertin und ich bin da ganz bei dir. Ich finde auch, ich würde es schön finden, wenn man irgendwie beides schafft. Ich bin auch kein Fan von verwässerten Wahrheiten und die dann einfach so viel in Watte packen, damit es möglichst nie weh dann. Manchmal müssen Dinge, die wahr sind, einfach als das angesprochen werden, was sie sind. Und
oder dann, das Gefühl einfach nur genau. Ausgedrückt. Also wenn ich jetzt sauer bin oder wenn mir jetzt irgendwas wirklich, also dann kann ich ja nicht sagen, es wäre schöner, wenn du irgendwo, also ist es, da kommt das, hat auch keine Chance beim anderen zu landen, finde ich.
Voll, ich glaube, es geht halt auch viel darum, dass man bei sich selbst bleibt und sagt, hey, ich spüre mich gerade so oder in mir löst es das und das aus. Ich fühle mich dann so und so. Dann hat der andere auch die Chance zu sagen, das will ich nicht, ich will nicht, dass das so geht, das wollte ich nicht, das wollte ich nicht damit sagen. Also ich glaube, ich habe das Gefühl, gerade beim Streiten muss man ja auch lernen, die eigene, das, was man selber hört, zu differenzieren von dem, was der andere sagen wollte. Und oft ist das nicht dasselbe.
Das ist richtig.
Und streiten oder dann eben im Diskurs bleiben, und mir ist auch wichtig, ich glaube nicht daran, dass ein Streit nur laut und mit einer hochfrequenten Energie sein muss und dass man sich dann irgendwelche Schimpfnamen gibt und so, das erreicht, glaube ich, nichts.
Nein, das erreicht sicher
nichts. Ist vielleicht der Ausdruck von einer Grenzverletzung. Also wenn man so laut dagegenhalten muss, dann ist das eigentlich nur ein Anzeichen von, da wurden viele Grenzen überrannt und überschritten und jetzt muss man sich irgendwie selbst schützen. Aber dann ist es ja viel gescheiter, man redet über, warum habe ich das Gefühl, ich muss mich gerade schützen? Warum habe ich das Gefühl, du tust mir weh und du willst mir weh tun? Über das müssen wir ja verhandeln.
Ja, nein, das sehe ich genauso. Ich halte da überhaupt nichts von Lautstärke grundsätzlich, aber ich halte was von Transparenz im Punkto Emotion.
Komplett.
Also ich finde es relevant zu wissen, ist das jetzt zynisch lustig noch gemeint oder ist es zynisch verletzend gemeint? Was ist hinter dieser Kritik, wenn ich die Emotion nicht mehr spüre, weil sie mit zu viel, wie du sagst, Watte herumgepackt wird, dann so viel kann ich mich in den anderen oder in die andere nicht hineinversetzen, weil ich selber gerade mit mir beschäftigt bin.
Ja.
Und dann finde ich die Wahrscheinlichkeit, dass wir so auseinander, kann niemand sehen, zwei entgegengesetzte Hände.
180 Grad.
180 Grad, danke. Ist halt dann recht hoch.
Ja, voll. Ich glaube, was beim Streiten, auch das, was du vorher gesagt hast, du musst dann die Kränkung wegpacken und dir selber ein paar Regeln geben, damit du überhaupt in der Situation bleiben kannst. Ich glaube, also mir geht es auch so, ich muss mich dann immer daran erinnern, wir führen dieses Gespräch erstens auf dem Boden von, wir haben uns grundsätzlich lieb und wir wollen uns verstehen. Es funktioniert gerade nicht, wir verstehen uns gerade nicht, aber wir wollen uns verstehen. Also mit dieser Absicht von, idealerweise führt dieses Gespräch dazu, dass wir uns wieder annähern können und dass wir uns besser verstehen und dass wir klarer sehen, wer der andere gerade ist, wer man selber gerade ist. Also ich finde, man lernt ja in einem Streit, wenn man gut streitet, mindestens genauso viel über sich selbst wie über den anderen.
Ja.
Und wenn diese Grundbedingung, dass man selbst auch bereit ist, an sich selbst etwas zu erkennen, was man davor nicht imstande war zu erkennen, nur wenn man diese Bereitschaft hat, dass man auch irgendwie in sich selbst hineinleuchtet und sagt, ah, das ist da auch gar nicht so schön. Das kommt, wo auch immer das dann herkommt, das kann man dann in der Therapie klären, warum habe ich diesen Ort von, ich bin da gerne mal berührt oder gekränkt. Das kann man dann mit sich selber klären. Aber ich glaube, die Grundvoraussetzung für einen guten Diskurs ist, dass man über sich selbst genauso viel lernen wie über den anderen.
Ja,
wenn man das nicht kann, dann will man urteilen.
Ja, aber Ina, ich glaube, du setzt da sehr viel voraus. Also vielleicht hast du da auch schon viel Reflexionsarbeit auch geleistet. Viele Menschen sind in diesen Situationen sozusagen mit einer Sache, mit einem Konflikt emotional komplett ausgelastet.
Ja, ich weiß.
Und ich würde mich da dazu zählen.
Ich auch. Deswegen. Ist ja jetzt gerade, sind wir ja zum Glück nicht in einer Streitsituation, deswegen kann ich so gescheit daherreden. Ich sage nicht, dass ich das alles kann von was ich da jetzt gerade rede, aber ich möchte es gerne lernen.
Das ist sehr beruhigend. Aber weil du ja immer gerne auch die Metaebene siehst zum Thema Streit, würde ich dich da jetzt auch noch fragen, weil ich glaube, dass man alles das, was wir heute besprochen haben, mit Liebe, Gemeinschaft, wir und damit auch ein bisschen Helligkeit, das habe ich auch aus dem Lied wirklich einfach als schönes, ja, da denkt man gern hin, man denkt lieber ins Helle als ins Dunkle. Mhm. Wie kann es denn mit dem Thema Diskurs und auch Streit gelingen? So, 1, 2, 3 jetzt. Du hast nur mehr wenige Minuten.
Wow.
Nein.
Ich weiß nicht, ob ich den Frage ganz gut verstanden habe. Kannst du es nochmal sagen?
Okay, jetzt haben wir im Individuellen gesagt, okay, es ist gut, Emotionen durchlässig zu lassen, aber dem Ganzen einen Rahmen zu geben. Mhm. Also wie du mit gewaltfreier Kommunikation und ich mit meinem, okay, ich brauche ein bisschen ein Konzept, damit ich mich nicht so reinfallen lasse und dann nur Unfairness und weiteren Streit provoziere. Weil ich möchte ja, und das hast du gesagt, eigentlich wollen wir miteinander gut sein. Mhm. Und wie könnte man diese schon diskutieren, auch hart diskutieren, in einem gesellschaftlichen Diskurs, der ja auch komplett filetiert ist, vielleicht eben auch durch Digitalisierung und es nur noch Cancel oder Hyper gibt und das eine kann von einer Sekunde auf die andere umschwenken. Aber es kann doch nicht sein, dass es nicht möglich ist, auch Gesellschaftsdiskurs wieder ein bisschen zu attraktivieren, dass es auch einen gesellschaftlichen Spaß macht, zu sagen, okay, ich könnte jetzt diese Position vertreten und morgen diese Position. Mhm. Ich würde mich in jeder Position total bemühen, dass ich die besten Argumente raushole und dann stellen wir uns dagegen. So, und dann schauen wir, wie viel Überschneidung, wie viel Dissens bleibt übrig.
Voll. Ich habe so das Gefühl, auch da muss man sich vielleicht oder ich für mich habe mir auch da so ein paar so Grundregeln für mich notiert. Ich glaube total eben, was ich vorher schon gesagt habe, an Selbstermächtigung und dass ich das einbringen will in eine Gesellschaft. Dass ich, also ich glaube, es fängt damit an, dass man sich als Teil der Gesellschaft akzeptiert und aktiv sein will in dem. Ich habe das Gefühl, da mache ich jetzt natürlich nur mehr ein anderes großes Thema auf, aber ich erkenne schon auch den Hang zu einer gewissen Politverdrossenheit und das hat vielleicht was mit Parteipolitik zu tun, aber das läuft auch einer Illusion auf, dass man ein nicht politisches Leben leben könnte. Das ist zum Beispiel ein Konzept, an das ich nicht glaube. Ich glaube, jeder Mensch, jede Alltagshandlung ist auf, ob man das wollen oder nicht und ob man das durchschauen oder nicht. Aber ich glaube, jeder Mensch ist politisch. Und zu sagen, ich bin es nicht, ist auch schon wieder eine Form von politischer Haltung. Und einzusehen, dass man Teil dieser Gesellschaft ist, aber man das, wie die Gesellschaft ist, für sich selber nicht überschreiben möchte oder nicht sagen kann, ich bin gern Teil dieser Gesellschaft, weil man irgendwie ein Vorurteil gegen Gesellschaft hat, man ist trotzdem ein Teil davon. Und da irgendwie sagen, hey, ich bin lieber, es ist Freiheit und Verantwortung, Teil einer demokratischen Gesellschaft zu sein und da wirklich ein Ja in sich dafür zu finden, ist für mich eine gute Grundvoraussetzung. Und dann eben auch irgendwie Themen, Diskurse auf eine längere Perspektive zu denken. Also ja, ich gebe da recht, ich glaube schon, dass dieses Schwarz oder Weiß, diese Aufregungspolitik von Algorithmen, an die haben wir uns jetzt schon so gewöhnt, die ist jetzt in uns eine hineingekrochen quasi. Und da spürt es sich ja tatsächlich oft so an, dass wenn du im Internet ein falsches Posting machst, einen falschen Kommentar abgibst, plötzlich kommt die hetzende Meute auf dich zu und du bist quasi Opfer von einem Shitstorm. Und es spürt sich dann an, als wärst du jetzt von allem, was Gesellschaft und wir ist, ausgeschlossen. Du bist jetzt ein Aussätziger und du darfst nimmer mitspielen in dem, was wir als Spiel des Lebens miteinander spielen. Und ich glaube aber, dass das echte Leben so nicht ist. Also das echte Leben hört nicht auf bei einem Konflikt, bei einem Diskurs, hört nicht auf bei einer Diskussion. Die Diskussion endet vielleicht an einem Ort und das habe ich zum Beispiel alles, möchte ich nur sagen, zuvor habe ich streiten gelernt. Ich habe mittlerweile gelernt, dass wenn mir die Kraft ausgeht oder wenn ich emotional mich schon so bedroht fühle, dass es kein konstruktives Gespräch mehr ist, dass ich dann sage, hey, mach mal Pause. Reden wir in 3 Stunden wieder oder reden wir morgen wieder. Ich muss kurz laufen, ich muss kurz Musik kochen, ich muss kurz tanzen, was auch immer. Ich muss kurz fühlen und dann kann ich wieder reden.
Aber die Grenze merkst du?
ich werde besser darin. Ich merke es manchmal auch ein bisschen spät, wo ich dann merke, ah, die letzten 20 Minuten hätten wir uns schon sparen können. Aber ich traue mich mittlerweile, ich gebe mir die Erlaubnis, dass ich sage, hey, wir können das jetzt gerade nicht ausdiskutieren. Es wird mit den nächsten drei Sätzen nicht plötzlich gut. Frieden ist ein Langzeitprojekt und jetzt gerade brauchen wir nur Waffenruhe und Pause. Und ich glaube, das ist auch was ich irgendwie so als Gesellschaft denke. Dass wir einerseits sagen, okay, wir müssen diese Arbeit leisten und ich bin ein Teil von diesem lösungsorientierten Team. Ich glaube, wir brauchen auch das Rezept von Hypothesen im Sinne von, wir probieren jetzt Sachen aus und wir gestehen uns zu, dass wir Fehler machen werden, dass wir auf Sachen draufkommen, die überhaupt nicht funktionieren, dass wir in diesem Funktionieren uns gegenseitig angreifen werden und uns vielleicht auch die Schuld für irgendwas geben. Das ist alles Teil von einem Prozess. Und Frieden ist genau, oder halt Gesellschaft, Diskurs, Liebe, was auch immer. Das ist ein Prozess, das ist nichts, was jetzt erreicht ist und dann für immer halt, sondern es wird immer wieder pendeln und schwanken. Und das können wir uns, glaube ich, leichter erlauben, indem wir einfach eben mit so Hypothesen oder mit Versuchen arbeiten und nicht mit Gesetzmäßigkeiten und mit so muss es aber und so war es immer schon. Ich glaube, das hilft uns gerade nicht. Ich glaube, wir spüren alle, dass es irgendwie, dass wir eine andere Zukunft brauchen als die, auf die wir gerade zusteuern. Und dass dafür, dass die Zukunft anders werden soll, als wir die Gegenwart oder auch die Vergangenheit als gesichert wahrgenommen haben, das braucht Veränderung und das braucht auch, dass man mit gewissen Dingen aufhören und die loslassen oder die überprüfen und abklopfen, was davon hält und was bröckelt weg. Und ja, dass wir da irgendwie eben einen längeren Atem haben. Also, dass man eben nicht, wie die digitale Welt tut, dass morgen alles vorbei ist oder dass es längst entschieden ist und du musst jetzt gefälligst schneller sein, indem du deine Position, deine Seite wählst. Ich habe so das Gefühl, wir haben so schnell das Gefühl, wir müssen uns entweder auf Position A oder auf Position B stellen.
Ja, das ist der Grund, warum ich nie bei Twitter war und jetzt X oder Blue Sky oder so. Und ich habe das, also mittlerweile weiß ich es auch gesichert, dass ich recht hatte. So, kann jetzt streiten mit mir, wer will. Aber weil ich nie verstanden habe, wie Menschen so schnell eine Meinung haben können. Mm. Und so vehement, also kaum ist was passiert oder so, egal. Also quasi, man musste sich ja mit nichts beschäftigen. Das war alles drinnen in diesen ach so gescheiten Menschen. Ja. Und ich habe zuerst mich nicht getraut und dann habe ich mir gedacht, aber je länger ich es, weil beobachtet habe ich es ja schon, und je länger ich das gesehen habe, habe ich gedacht, okay, aber das kann nicht sein und es kann auch nicht gut sein. Ja. Weil wenn du dich einmal mit einer Meinung so fest hinauswagst, dann musst du die ja natürlich auch verteidigen, weil da gibt es keinen Spielraum.
Dann musst du selber immer wieder Rechtfertigung finden dafür, auch wenn du eh schon spürst, das ist eigentlich nicht haltbar.
Dann ist es draußen, es hat Publikum gefunden, je zugespitzter, desto mehr Publikum. Ja. Also es ist, du hast schon recht, dass wir...
ich habe auch das Gefühl, also super, dass du das sagst, entschuldige, wenn ich dir da ins Wort führe, aber ich möchte unbedingt deine Position da mit meinem eigenen Gefühl noch unterstützen, weil mir ist genauso gegangen. Ich habe auch einen Twitter-Account und habe aber dann auch gemerkt, also zuerst war ich so Selbstvorwurf mit, so schnell ist mein Hirn nicht, so schnell kann ich die Wahrheit gar nicht erfassen und dann am besten in ein oder zwei Sätze zusammenfassen und das möglichst reißerisch. Und ja, Zynismus hat dann irgendwie, kriegt die meiste Aufmerksamkeit. Ich funktioniere so nicht. Und mittlerweile bin ich total froh darüber, dass ich diese Ausprägung nicht gelernt habe. Also dass ich das auch irgendwie nicht, dass das auch nicht zu mir gefunden hat über Twitter beobachten, dass ich so nicht geworden bin. Und ich glaube auch, also ich habe eben so das Gefühl, da ist so viel Zynismus oft und dann werden in dieser zynischen Weltbetrachtung werden dann eben so Sehnsüchte wie ein Wir-Gefühl und Zusammenhalt, das wird dann so schnell als Naivität und als irgendwie verpeilt, abgestempelt. Und eigentlich ist es aber feig, also von einem Hochstatus auf die Welt herunterzuzeigen und zu sagen, schau mal, du Loser, wie schlecht das Leben ist. Das ist viel, also da heute ist dann mehr mit Brené Brown, einer Emotionsforscherin, die sich ganz viel mit Scham auseinandergesetzt hat. Und die hat gesagt, sie will viel mehr mit dem Menschen Empathie haben, der sie in den Struggle des Lebens einschmeißt, der in der Arena steht und sagt, okay, ich gebe mir jetzt die ganze Unaufgeräumtheit, das Chaos an Leben als von einem vermeintlichen Hochstatus oder eben aus Publikumssicht darauf hinzeigen und dann irgendwie buhen oder johlen. dass es viel mehr darum geht, dass man sich da einschmeißt in das Prozesshafte.
Ja, da haben wir schon noch einiges zu tun, weil also Twitter hat ja vor allem auch den Journalismus und die Akteure im Journalismus extrem verdorben, wie ich finde, weil es eben zu einer sehr harten und unreflektierten Art und Weise geführt hat, wie auch Dinge kommentiert wurden, wie die Männer und Frauen, die das gemacht haben, übrigens in ihren eigenen Medien das nie gemacht hätten. Also die Leitartikel sind nach wie vor versuchen viele Aspekte zu bedenken, versuchen eine Linie zu haben. Also so. Also es ist sehr, wie soll man sagen, multipolar, was da stattgefunden hat. Aber ich habe jetzt gelernt, weil irgendwann kommen wir dennoch zum Ende, obwohl wir noch nicht alle Sonnencreme-Tipps hier gegeben haben. Ich habe gelernt, dass es vielleicht wieder mehr Hingabe zu Prozessen braucht. Also das finde ich echt spannend. Und wie immer, dass alles mit allem zusammenhängt.
Cool.
Liebe Ina, liegt dir noch was am Herzen? Ist noch nicht alles gesagt?
Ich möchte noch eine Sache sagen, damit wir ganz sicher positiv aufhören.
Ja.
Ich lese gerade ein Buch, das heißt Im Grunde gut von Rutger Bregmann. Und wenn jemand das Gefühl hat, er könnte ein bisschen mehr wissenschaftlich fundierte Zuversicht gebrauchen, dann möchte ich allen dieses Buch ans Herz legen. Weil eben die Erzählung, dass der Mensch im Grunde eben nicht gut sei, ist Fake News. Und es gibt ganz viele Studien darüber, dass Menschen eigentlich, es ist nicht the survival of the fittest, sondern es ist, die Menschen haben überlebt, die sich am besten umeinander gekümmert haben. Und das zu wissen und das nur dazu, ich brauche das auch, da trifft ein Gefühl, nämlich, dass ich glaube, dass Menschen lieb miteinander sind und auch sein wollen, da trifft diese Sehnsucht ein Gefühl auf wissenschaftlich überprüfte Fakten. Und das gibt mir gerade total viel heute. Und falls das jemand braucht, kann ich das sehr empfehlen.
Wir hören übrigens zum Abschluss nochmal in den Song von Ina Regen hinein, damit ich jetzt noch meinen kleinen Grinch-Moment haben darf. Ich glaube, ich kenne das Buch und ich finde es toll. Ich denke, man muss dennoch akzeptieren, dass es gute und schlechte Menschen gibt. Dass nicht alle immer alles gut meinen.
Das stimmt. Und ich glaube, wir können entscheiden, von wem wir uns inspirieren lassen.
Das ist richtig. Und jetzt gibt's nochmal Ina Regen zum Inspirieren. Das war eine Episode von den Sommerepisoden. Habt eine schöne Zeit noch. Bis zum nächsten Mal. Baba.
An alle, die das Helle suchen, an alle, die noch Frieden rufen, an alle, die sich wehren gegen die Angst und die Zeichen an der Wand. Liebe ist Widerstand. An alle, die für morgen aufstehen, an alle, die ihr Glück. Liebe ist Widerstand. Du schaust hin, und wer nach Hilfe fragt. Du traust dich, bis da was schwer wird. Doch du siehst auch die Momente, die man nicht festhalten kann. Und von der